Lasst uns jetzt still werden und gemeinsam aus Gottes Wort lesen. Und ich lese aus 1. Samuel 24, die Verse 1 bis 8. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt: Siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen und in Richtung auf die Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle, und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat. Siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Amen. Pastor Geschwandner.
Ist so richtig. Es wäre übrigens nicht schlecht, wenn ihr eine Bibel dabei hättet. Vielleicht habt ihr das gemerkt. Ich denke, wir haben sogar einige hier extra, oder? Bei diesen Texten aus dem Alten Testament gibt es viel Grund, sich verschiedenste Bibeltexte anzuschauen. Und es ist gut, wenn man das verfolgen kann und nicht nur hören muss. Vielleicht noch, bevor wir auf den Text eingehen, ein Hinweis zu dem Ehepaar, das nächste Woche kommen wird. Tanja und Davide Cantarella. Der David kommt von Sizilien, ist ein Italiener. Die Tanja ist Russin. Die haben sich kennengelernt auf unserer Bibelschule in Büsingen. Das ist jetzt nicht mehr möglich, weil es nur noch diese länderbezogenen Zentren gibt. Tanja ist schon seit sehr vielen Jahren in unserer Kirche. Bei unserem allerersten evangelistischen Einsatz, den wir in Russland gehabt haben, das ist also inzwischen über 30 Jahre her, war Tanja Übersetzerin und hat dem Team von Studenten, das da gewesen ist, in Moskau geholfen. Und seit dieser Zeit hat sie sich für die Sache interessiert, kam zum Glauben in Jesus Christus und arbeitet heute als Missionarin. Und die beiden stehen mir schon in gewisser Weise nahe, nicht nur, weil ich die Arbeit dort in Russland angefangen habe, sondern weil ich auch gebeten wurde damals von unserem Leiter für die frühere Sowjetunion zu helfen bei dem Beginn in Belarus, also in Weißrussland. Und von daher sind wir gemeinsam dorthin gegangen und haben die Sachen angeschaut. Es lohnt sich wirklich, die beiden zu hören. Es sind wirklich sehr hingegebene Leute und machen einen großartigen Dienst. Also so viel vielleicht vorneweg. Tja, wenn man diesen Text hier liest, von dem wir vorher einen Teil gehört haben, Kapitel 24, da kann man eigentlich nur sagen, darauf kann man doch verzichten. Sieht so ein Leben aus, das von Gott gesegnet ist? Ständig auf der Flucht, Verfolgung, Mordanschläge, Hetze und Hitze. So sah das Leben von David aus, zumindest bis zu diesem Augenblick hier, von dem wir da lesen. Man fragt sich also automatisch, ist das Friede, ist das Shalom, wie das im Hebräischen heißt, dass das Leben gesegnet ist. Ich kenne deine derzeitige Lage nicht, wie es da aussieht. Vielleicht geht es dir so ähnlich, nicht ganz so schlimm, aber vielleicht halb so schlimm wie dem David. Vielleicht stellst du dir ganz einfach die Frage, wie passiert es, wie wird der Friede Jesu in meinem Alltag sichtbar? Ist das überhaupt möglich bei all den Dingen, die da passieren? Und ich glaube, dass dieser Text darauf ein paar Antworten gibt, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Zunächst mal die ersten Verse, die wir schon gehört haben, noch ein kleines Stück weiter. Was mir da aufgefallen ist, es geht darum, Gottes Zeit zu erwarten. Gottes Zeit zu erwarten. Wie schon gesagt, David wurde verfolgt. Jeder Tag konnte sein letzter sein. Und dann kommt diese große Chance. Der Alexander hat ja so eine fromme Übersetzung gelesen. Also der Saul ist auf die Toilette gegangen. Das bedeutet das hier. Ging also in diese Höhle hier hinein. Und die Mitarbeiter von David haben gesagt, David, das ist deine Chance. Das ist nicht nur deine Chance, das ist Gottes Geschenk. Jetzt können wir die Sache ein für alle Mal klären. Und als der David nicht sofort reagiert hat, bin ich davon überzeugt, dass eine ganze Menge gedacht haben, wie kann der bloß so blöd sein? Also das ist die Chance des Lebens. Offensichtlich hat Gott das so vorbereitet. Und dieser Text zeigt uns einiges über David. Er sagt uns zunächst mal, der David hatte sich selbst in der Hand. Als er nach vorne gekrochen ist und ein Stück von dem Mantel abgeschnitten hat, das war nicht nur mutig, sondern da hat er tatsächlich die Chance, die er gehabt hat, nicht wahrgenommen. Und er hat es deswegen nicht getan, weil er zunächst mal mit Gott über Menschen gesprochen hat, bevor er mit den Menschen über Gott gesprochen hat. Er hat sich zuerst mal die Frage gestellt, was möchte Gott von mir? Im Jakobusbrief heißt es im dritten Kapitel, im zweiten Vers, wir alle sind fehlerhafte Menschen. Wenn jemand nie ein verkehrtes Wort redet, dann ist er geradezu vollkommen. Dann hat er sich selbst ganz in der Gewalt. Und David wusste das, dass er ein fehlerhafter Mensch ist, trotz allem, obwohl er als das große Vorbild gezeigt wird. Aber David wusste auch etwas anderes. David wusste auch das, was Gott schon durch Mose dem Volk gesagt hat in der Wüste, der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Diese Zusage, auf die hat er sich verlassen. Er war ein Mann, bei dem der Friede Gottes tatsächlich nach außen gewachsen ist, sichtbar geworden ist. Aber David hatte nicht nur sich selbst in der Hand. David hatte auch seine Mitarbeiter in der Hand. Er sagt ihnen klar und deutlich, haltet euch zurück. Nein. Das war möglich, weil David sich auf Gott gegründet hat und auf sein Wort gegründet hat. Es gibt übrigens noch so einen Mann im Alten Testament, von dem das gesagt wird. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, schon mal, wenn ihr das Alte Testament, vor allen Dingen die Könige, Richter und diese ganzen Dinge da durchgelesen habt, wo es von den ganzen Leuten die Rede ist, die das Volk regiert haben. Da gibt es unter all diesen Leuten, unter all diesen Königen, nur einen einzigen, von dem gesagt wird, er folgte Gott ganz so wie sein Vater David. Nur einen einzigen. Weiß jemand zufällig, wer das war? Jawohl, das war Hiskia. Hiskia ist der Mann gewesen und in 2. Chronik, Kapitel 29, wird von ihm gesprochen. Da heißt es gleich im 2. Vers, Hiskia tat, was dem Herrn gefiel, genau wie sein Anherr, Herr David. Noch im ersten Jahr seiner Regierung. Gleich zu Beginn des neuen Jahres ließ er die Tore des Tempels wieder öffnen. Die waren von seinem Vater mehr oder weniger geschlossen und er hat fremde Götter angebetet und instand setzen. Dann rief er die Priester und Leviten zu sich. Sie sammelten sich auf dem Ostplatz und er sagte zu ihnen, Männer vom Stamm Levi, hört mir zu, macht euch bereit für euren Dienst. Reinigt euch und weiht auch den Tempel wieder. So sagt der junge König zu den Priestern, zu den Leviten. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Es sind eigentlich die Priester, die sowas sagen sollten und nicht der König. Ich möchte nicht sagen, dass der König nicht nach Gottes Vorstellung leben soll, aber eigentlich war das nicht seine erste Aufgabe, sondern es war die Aufgabe der Priester. Hiskia war jemand, der auf Gott gegründet war, so wie der David. Und weil er das war, deswegen konnte er auch geistliche Leitung ausüben und konnte sein Volk zum Erfolg führen. Ein sehr, sehr wichtiges Prinzip, das auch für uns gilt, auch wenn wir keine Könige oder Königinnen sind. David hatte sich selbst in der Hand, hatte seine Mitarbeiter in der Hand und er hatte die Situation in der Hand. Haben wir nicht gelesen, aber es geht dann weiter. Er ruft dem Saul hinterher und sagt, also lass dich nicht in die Irre führen, ich habe nichts gegen dich. Ich ehre dich als den König, als den, der von Gott gesalbt ist. Das war da die Begründung, die David gegeben hat, wieso er selber nicht gehandelt hat. Gesagt, ich überlasse das dem Herrn. Das wird hier sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Anders ausgedrückt, er hat das ausgelebt, was im Neuen Testament von Paulus so gesagt wird. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Im Römerbrief im 8. Kapitel. Oft machen wir es ja so, dass wir selbst entscheiden und uns dann wundern, wieso wir hinterher eine ganze Menge Fehler gemacht haben. Natürlich, wahrscheinlich geht es euch auch so, dass ihr sagt, es wäre ja klasse, wenn wir gar keine solche Probleme hätten und das gar nicht uns damit beschäftigen müssten. Aber das Neue Testament, der Hebräerbrief, sagt dazu, in dem Augenblick, wo wir gestraft werden oder herausgefordert werden, sind wir unglücklich und unzufrieden. Aber später zeigt sich bei dem allen, die durch diese Strafe erzogen wurden, dass es gut war und dass sie zu Menschen geworden sind, die das Rechte tun und Frieden verbreiten. Das heißt, es ist ein Teil unserer Erziehung, dass Friede uns geschenkt wird und sich dann auswirkt auf andere. Ich gebe zu, das war bestimmt auch für den David so, es ist nicht einfach, auf Gottes Zeit zu warten. Denn manchmal lässt er sich wirklich sehr viel Zeit, aus welchen Gründen auch immer. Aber wer auf Gottes Zeit wartet, der erlebt seinen Frieden. Und der kann ihn auch anderen vermitteln, denn das gehört mit dazu. Es geht nicht nur darum, dass wir ihn für uns erleben, sondern dass er nach außen wächst und dass er anderen vermittelt wird. Gottes Zeit erwarten, das ist das Erste, was wir hier von David lernen können. Das Zweite ist, Gottes Zeichen erkennen, das ist die zweite Hälfte von diesem Kapitel. Nachdem David so den Saul angesprochen hat und ihm gesagt hat, das ist alles nicht in Ordnung, dann blicken wir auf die Reaktion des Saul. Der Saul war ja König. Der Saul war ein Gesalbter Gottes, genauso wie der David. Da war kein Unterschied zwischen den beiden in den Voraussetzungen. Er hat einen Auftrag, genauso wie der David. Aber Saul hat haarscharf genau am Ziel vorbeigelebt. Herz kann in unserem Leben genauso sein. Das kann sogar in der Gemeinde passieren, dass wir am Ziel vorbeileben. Und deswegen brauchen wir eine enge Beziehung zu Gott, um den richtigen Weg einzuschlagen. Nochmal zurück zu dem Saul, um zu sehen, vielleicht lernen wir ja was von ihm oder können was von ihm lernen. Was wir bei dem, als der David so spricht, da heißt es hier, Saul brach in Tränen aus. Sagt, bist es du, mein Sohn David? Saul hat zwar seelische Reue gezeigt, emotionale Reue gezeigt, aber es war keine echte Umkehr vorhanden. Martin Luther hat in seiner ersten These von den 95 damals am Reformationstag vor einer ganzen Reihe von Jahren, hat er geschrieben, wenn unser Herr und Meister sagt, tut Buße, dann meint er damit, dass unser Leben eine ständige Buße sein soll. Buße ist natürlich ein Wort, das kein Mensch heute benutzt, außer wenn er einen Strafzettel kriegt. Das ist aber nicht gemeint hier. Sondern Buße im Neuen Testament bedeutet Umkehr. Und es bedeutet nicht Umkehr ein paar Grad, sondern 180 Grad, also in die andere Richtung, in die entgegengesetzte Richtung. Darum geht es. Es bedeutet, Gefühle sind nicht genug. In der Offenbarung im dritten Kapitel wird von, jetzt weiß ich gar nicht welche, von den Gemeinden das ist, aber ich kriege das sofort drauf, das ist Sardes, da sagt Gott zu dieser Gemeinde, diese Botschaft kommt von dem, dem die sieben Geister Gottes dienen und der die sieben Sterne in der Hand hält, ich kenne euer Tun. Ich weiß, dass ihr euch für eine lebendige Gemeinde hält. Aber in Wirklichkeit seid ihr tot. Ziemlich brutale Aussage. Ziemlich direkt. Ihr meint, ihr seid lebendig, aber die Tatsache ist, dass ihr tot seid. Das ist eine exakte Beschreibung von dem Saul. Hat zunächst mal nett reagiert. Aber es hat sein Leben nicht wirklich beeinflusst, wie man dann später sein kann. Das war nicht das Einzige. Ein paar Zeilen weiter sagt er, ich weiß ja, dass du der König sein wirst. Das heißt, die Tatsachen Gottes sind dem Saul durchaus bekannt gewesen. Aber er hat sie nicht angenommen. Er hat sie nicht akzeptiert. Im Neuen Testament wird es von Jesus aufgegriffen, nicht jetzt mit diesem Bild des Saul, sondern allgemein gesehen. Und er sagt etwas, was ziemlich hart ist. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die Jesus gesagt hat, die ziemlich hart waren. Und eine davon ist Matthäus Kapitel 7 im 21. Vers am Ende der Bergpredigt. Nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, werden in den Himmel kommen oder in das Himmelreich kommen, sondern nur diejenigen, die auch den Willen meines Vaters im Himmel tun. Es genügt nicht, nur die Tatsachen Gottes zu kennen. Das ist eines der größten Probleme, das unser Land über Jahrhunderte hinweg beeinflusst hat. Die Leute haben die Tatsachen Gottes durchaus gekannt, weil es üblich war, in die Kirche zu gehen und weil noch an der einen oder anderen Stelle auch durchaus richtig gepredigt worden ist. Aber die wenigsten haben sie tatsächlich angenommen. Und, das füge ich jetzt nur in Klammer zu, leider geschieht es auch in Freikirchen, nicht nur in Großkirchen. Formeln, fromme Formeln sind nicht genug. Fromme Gefühle sind nicht genug. Wir leben hier heute in einer Zeit vor allen Dingen von frommen Gefühlen. Es wird sogar von viele glauben, dass fromme Gefühle das Entscheidende sind. Unsere Kirche, ja, das hat mich so berührt, ja. Die Frage ist, hat es dich auch verändert? Wird es sichtbar in deinen Taten? Jesus sagt zu dem Nikodemus, als er zu ihm gekommen ist, und sagt er, all dein ganzes Wissen nützt dir gar nichts, wenn du nicht wiedergeboren bist. Eine neue Geburt ist notwendig. Ohne das kann man Gott nicht wirklich sehen. Und an dem war der Saul offensichtlich nicht interessiert, weil es zu viel in seinen Lebensstil eingegriffen hätte. Der Saul als letztes hatte dieselben Vorrechte, war gesalbt, wie ich vorher schon gesagt habe, wie der David. Er hatte dieselben Chancen, aber er war Gott nicht gehorsam. Das war das große Problem seines Lebens. Wir haben darüber vor ein paar Wochen mal nachgedacht, wo der Samuel zu Saul sagt, weißt du was, Gehorsam ist besser als Opfer. Keine Aussage gegen das Missionsopfer. Ich bin froh, dass wir das so zusammengetragen haben. Aber hört sich vielleicht witzig an. Aber es gibt auch heute noch genügend Leute, die meinen dadurch, dass sie viel tun und viel geben, dass sie dadurch auf dem rechten Weg sind. Saul hatte letztlich nur Kopfwissen. Er hatte Gefühl. Er hatte einen institutionalisierten Glauben. Ich bin der König, der gesalbte König, und ich gehöre zum Volk Gottes. Ich gehöre zur Kirche. Ich vertrete Jahwe. Habt ihr das mal nachgelesen, was der alles gemacht hat? Er hat eine ganze Menge Dinge gemacht, die wirklich gut waren, wo er wirklich dafür gesorgt hat, dass das Volk auf dem Weg Gottes geht. Wie ist es bei dir? Jesus sagt einmal in der Offenbarung im 3. Kapitel am Schluss, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Hat mir jemand gesagt, dieser Tür, wo Jesus anklopft, ist nur innen eine Türklinke und du musst die Tür aufmachen, sonst kann er nicht reinkommen. Ihn bekennen, die Sünde bekennen, ihn annehmen und ihm dafür danken. Das ist der Weg, wie wir diese Tür öffnen und im Leben mit Jesus Christus leben. Wer Gottes Zeichen erkennt und erhält, der vermittelt seinen Frieden. Das ist das Großartige und das Gegenteil von dem, was Saul getan hat. Und noch ein letztes hier. Am Schluss wird davon gesprochen, in diesem Kapitel, dass der Saul sich auf den Weg gemacht hat, zurück nach zu seinem Wohnort. David ist trotzdem, was Saul gefühlsmäßig so gesagt hat, vorsichtig geblieben und blieb dort in der Wüste. Er hat das erlebt in seinem Leben, was in einem Lied so ausgedrückt wird. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah in des Gotteslammes Wunden am Kreuz von Golgatha. Er wusste nicht vom Kreuz von Golgatha, aber er wusste, bei wem er Ruhe finden konnte. Ruhe, die Ruhe, von der das Neue Testament und die Bibel spricht, ist das äußere Zeichen von einem inneren Zustand. Der innere Zustand ist Friede. Und wenn wir Friede haben, dann können wir Menschen sein, die nicht nur Frieden, sondern Ruhe weitergeben. Das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir für euch immer mehr. David wusste, er hat bei Gott eine Zuflucht. Er ist bei ihm sicher. Und er drückt das, wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr ein paar Kapitel weiterschlagen, im 57. Psalm aus. Da geht es gerade um diese Zeit. David hat ja nicht nur, als ihm gut ging, Psalmen geschrieben, sondern auch in Situationen, wo es ihm nicht so gut geht. Hier heißt es, er verfasste diesen Psalm, als er auf der Flucht vor Saul in der Höhle war. Also da hat er über diesen Psalm gesprochen, hat er den geschrieben. Und am Schluss, am Anfang, ruft er zu Gott und sagt, erbarm dich, Herr, hab Erbarmen mit mir. Bei dir suche ich Zuflucht. Im Schutz deiner Flügel will ich mich bergen, bis das Unglück vorüber ist. Er hatte eine schlimme Vergangenheit mit dem Saul, das ist gar keine Frage. Aber er wusste, Gott schützt mich. Ich habe Zuflucht bei ihm. Ich kann ein Lied singen von Gottes Frieden, dass er mir nahe ist und mir hilft. Das ist möglich für unsere Vergangenheit, für die Schuld. Das ist möglich auch für die Selbstvorwürfe, die wir haben, in der einen oder anderen Weise. Es gibt einen Vers, der steht sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Es gibt natürlich eine Menge Verse, die einfach zitiert sind. Aber in dem Fall ist der Vers ein ganz kleines bisschen abgeändert. Im Alten Testament steht, er wird unser Friede sein. Und im Neuen Testament, in Epheser 2, Vers 14 steht, er ist unser Friede. Das ist ein kleiner, aber ein entscheidender Unterschied. Und David ist aus diesem Bewusstsein heraus, hat er gelebt, weil er sein Leben Gott anvertraut hat. Aber nicht nur Ruhe für die Vergangenheit, er hat auch erlebt Ruhe für die Gegenwart. In den nächsten Versen beschreibt er das so, zu Gott, dem Höchsten, schreie ich, zu ihm, der sich auf meine Seite stellt. Vom Himmel her wird er mir Hilfe schicken, auch wenn mein Verfolger noch so höhnt. Gott steht mir bei, denn er ist treu und gütig. Mir ist, als wäre ich umringt von Löwen, die gierig sind auf Menschenfleisch. Ihre Zähne sind spitz wie Speere und Pfeile, ihre Zungen scharf wie geschliffene Schwerter. Aber Gott hält mich in seiner Hand. Gott ist treu. Davon ging der David nicht nur aus, sondern damit hat er gelebt. Er wusste, jede Lage, ganz egal wie sie aussieht, ist in Gottes Hand. So wie er das im 27. Psalm sagt, mag ein ganzes Heer mich umzingelt, ich habe keine Angst, auch wenn es zum Kampf kommt. Ich bleibe ruhig. Er konnte das sagen, weil er wusste, ich bin in Gottes Hand. Das Entscheidende ist, für David waren nicht seine Feinde, sondern für David war Gott die größte und wichtigste Tatsache. Und ich möchte dich fragen, wie ist das bei dir? Sind es die ganzen Probleme, als das, was nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte? All die Schwierigkeiten, sind das die Dinge, die dich überwältigen? Oder ist die Tatsache größer, dass Gott bei dir ist, dass er dich festhält? Und wenn wir so leben, dann können wir auch das Dritte erfahren, von dem David hier in diesem 57. Psalm spricht. Mein Herz ist ruhig geworden, Gott. Ich fühle mich wieder sicher. Mit einem Lied will ich dich preisen. Wach auf, mein Herz, Harfe und Laute, wacht auf. Denn heute will ich die Sonne wecken. Dir, Herr, bringe ich meinen Dank. Von dir will ich singen vor allen Völkern. Denn deine Güte reicht, soweit der Himmel ist. Und deine Treue, soweit die Wolken ziehen. David wusste, ich bin bei Gott geborgen. Und deswegen war er in seinem Herzen, in seinem innersten Personsein ruhig, war erfüllt von Friede. Und das bringt uns dann auch Zeit für Gott. Dann können wir ihn loben, so wie der David das hier getan hat. Es bringt uns aber gleichzeitig auch Zeit und Möglichkeiten für die Menschen um uns herum. Denn das gehört zusammen, das Gotteslob und der Dienst an anderen. Friede ist in der ganzen Bibel nicht Waffenstillstand, sondern Friede ist ein Geschenk. Wieso ist es so? Das ist so, weil nicht nur hier in diesem Psalm, sondern generell die Vergangenheit, die Gegenwart und unsere Zukunft in Gottes Hand liegt. Und das dürfen und sollen wir annehmen. Und wenn wir das tun und nur so, werden wir wirklich echten Frieden erfahren. Wer Gottes Zusage erfasst, der lebt in seinem Frieden. Und deshalb singt Manfred Siebald in einem der Lieder, das wir in unserem Liederbuch haben, und daraus ist auch diese Überschrift genommen: Der Friede Gottes, ist der letzte Vers davon, will in dir beginnen. Du brauchst nicht lange, bis du es entdeckst. Was Gott in dich hineinlegt, bleibt nicht innen. Friede, der nach außen wächst. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Wenn ihr das noch nachlesen wollt, würde ich empfehlen, das ganze Lied Nummer 128. Ich finde, es ist großartig zu wissen, dass dieser Friede Gottes, wenn er in uns hineinkommt, nicht drinnen bleibt, sondern dass er hinauswachsen darf, sodass Menschen angerührt werden und verändert werden durch diesen Frieden Gottes. Wollen wir miteinander beten? Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du Frieden gebracht hast und Frieden gemacht hast durch dein Kreuz. Wir danken dir dafür, dass du uns Frieden schenkst. Friede für unsere Vergangenheit, Frieden auch in der Gegenwart, Frieden für die Zukunft, dass etwas sichtbar wird von deinem Sieg und von deiner Kraft in unserem Leben und durch uns hindurch. Schenk, du Herr, dass wir wirklich Menschen sind, bei denen der Friede nicht nur unser Privatbesitz ist, sondern dass er hinauswächst zu anderen, dass andere mit angesteckt werden und sich hineinnehmen lassen in deinen Frieden. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen.